Es geht gerade im Zettel rum, da stehen so die Überschriften von den Leitgedanken, die wir an diesen Tagen miteinander bedacht haben. Leben aus der Kraft Gottes ist ja unser Thema. Und ich hatte zunächst gesagt, wer lebt, braucht Kraft. Und wir haben zwei Basisprinzipien gesehen, die Haushalterschaft, der Matthäus-Text und der Nachschub aus Jesaja. Wir empfangen immer neue Kraft. Und dann so ein paar Kraftquellen miteinander bedacht, in unterschiedlicher Weise. Heute wollen wir stark über die Frage nachdenken, wie wir Anschluss an diese Kraftquellen bekommen. Wir brauchen einen Grundanschluss, einen Basisanschluss durch Buße, Glaube, Taufe und Geistempfang. Und wir suchen die ständige Verbindung zu Gott und werden uns bewusst, dass Gott seine Kraft in unserer Schwachheit entwickelt. Als ich den Leo auch zugeschaut habe, ich mag Kinder sehr gerne. Und ich habe mich damals entschlossen, als ich im theologischen Seminar war, meine Abschlussarbeit über Kinder zu schreiben. Also was ist ein Kind und so weiter. Bin aber nicht so weit gekommen, wurde durchgewunken. Und habe dann mein Doktoralstudium auch zu diesem Thema. Was sagt die Bibel eigentlich über das Kindsein? Nun sind wir ja Gottes Kinder. Und es ist interessant, dass Jesus ein Kind, wahrscheinlich so in dem Alter von dem kleinen Leo, einmal in die Mitte stellt und sagt, also wenn jemand von euch in das Reich Gottes hineinkommen will und Glauben lernen möchte, dann lernt das von dem Kind. Da dachte ich, was soll man denn vom Kind lernen? Die kommen auf die Welt, die müssen gewickelt werden und so weiter. Und ein Kind ist sehr vertrauensvoll in der Regel, hat ein Grundvertrauen. Und dieses Grundvertrauen ist sozusagen ein Weg zu Gottes Herzen. Wenn ich Gott begegne mit einer Skepsis, mit einer Kritik, mit einer Distanz, werde ich eigentlich nie seinen Herzschlag mitbekommen, seine Leidenschaft. Und damit auch nie richtig begreifen, was Liebe ist. Ich Liebe zum Beispiel nur in den Funktionen sehe oder Liebe nur wahrnehme in dem, was Gott mir gibt, dann ist das zu wenig. Ein Kind hört den Herzschlag der Mutter und des Vaters und sagt, ich bin zu Hause. Ein mittelalterlicher Theologe, Meister Eckhart, von dem man sehr viel lernen kann, er hat einmal so gesagt, Jesus ist zu Hause in jedem Christen. Er wohnt in uns. Unser Problem ist, dass wir selber so selten zu Hause sind. Dass wir oft uns gar nicht kennen, dass wir keine Zeit haben mit uns. Und dementsprechend auch manchmal uns dessen gar nicht so bewusst sind. Und von Kindern kann man lernen, was Glauben ist. Ein Kind ist uns Vorbild in der Abhängigkeit zu leben. Dass man abhängig ist von Gott, ist ein großer Schatz. Ist der tiefste Ausdruck menschlicher Freiheit. Von einem Kind können wir lernen, was es bedeutet zu spielen. Der Apostel Paulus in seinem Brief an die Epheser, er bemüht sich und sagt, also dröhnt euch doch nicht voll mit allen möglichen Dingen. Ja? Sauft euch nicht voll Wein, heißt es da sogar. Das machen ja heute einige, wenn sie irgendwie mal entlastet sein wollen und freier werden wollen und auch mit anderen Mitteln. Sondern werdet immer fortfließend erfüllt mit dem Heiligen Geist. Lasst euch erfüllen mit dem Geist. Und dann ist interessant, indem er zueinander singt und betet mit unterschiedlichen Formen, die werden dort aufgezählt, singt und spielt in eurem Herzen, heißt es. Ich weiß nicht, ob du in deinem Herzen spielst. Wie macht man das? Ein Mensch, der nicht mehr spielen kann, ein Homo Ludens nennt sich das in Latein, der hat ein Kernstück des Menschseins verloren. Nun, Spielen heißt nicht nur, dass man Gewinnspiel macht. Da steht, Spielen ist Das, was wir zum Teil bei kleinen Kindern sehen, die, also unser jüngster Enkel, ich weiß, dass er mal in meiner Arbeitszimmerbibliothek sieht das aus, so vielen Büchern, holt er sich ein dickes Buch raus, macht so, ich sag, du, Josua, das ist mein Buch, das ist Opas Buch. Der wusste natürlich, dass das kein Bagger ist, aber in seiner Spielwelt hat er diesem Ding eine andere Bedeutung gegeben. Das ist ein Charakter von Spiel, dass ich nichts festlege und trotzdem eine Fassung habe, einen Schutz habe. Wenn wir uns von Gott ein festes Bild machen, in das alles reingehören muss, dann werden wir nicht mehr spielen können. Singt und spielt vor Gott in eurem Herzen. Darum geht es. Nun, lange Vorrede. Ich möchte heute mit uns einen wunderbaren Text betrachten. Und wir wollen auch nachher das Abendmahl hier miteinander feiern, auch in einer besonderen Weise. Und wir lesen diesen Text, der ist sicherlich vielen bekannt, im Johannesevangelium, Kapitel 4. 4. Eine Geschichte aus dem Leben Jesu. Sie hat sich zugetragen in Sychar, das ist in Samaria. Samaria war sowas ähnliches wie das Bayern in Deutschland. Also hatte einen doch sehr eigenen Charakter, auch religiös nebenbei. Und es gab dort den Berg Gerizim, auf dem Gott sich auch offenbarte schon. Und die Samariter haben gesagt, das ist der eigentliche Berg, wo der Segen Gottes herfließt. Es gibt auch einen alttestamentlichen Bezug dazu. Das ist also nicht, haben die sich nicht ausgedacht. Und die Juden haben gesagt, nein, Zion ist der Berg des Heils, nicht der Gerizim. Es würde ähnlich so sein, als wenn ihr Thüringer sagt, der Rennsteig ist der höchste Berg Deutschlands. Ja, das stimmt für Thüringen, aber nicht für Deutschland. Aber trotzdem, für euch ist er hier der höchste Berg, wenn ich das richtig gestern gelernt habe. Ne?
Der große Bärberg.
Der große Bärberg? Das ist der größte. Gut. Okay, wie auch immer, das kommt auf den Turm auch drauf. So war das, ne? Ja. Wie auch immer, da haben sie sich gestritten. Der Sychar war auch der Ort, wo gegenüber ein anderer Berg lag, wo ausgesprochen wurde, der Fluch, das, was kommt, wenn man sich nicht an Gott hält. Und es war der Ort Sychar der Entscheidung, wo zum Beispiel Josua, der Nachfolger damals von Mose, das große, den großen Landtag gehalten hat und sagt, ihr müsst euch jetzt entscheiden, entweder ihr geht mit Gott oder ihr geht nicht mit Gott. Ich aber und mein Haus, wir werden mit Gott gehen. Das heißt, er konnte nicht die Entscheidung für das Volk fällen. Sychar, ein Ort der Entscheidung. Und diese Geschichte spielt dort. Ich lese mal nach der Schlachterübersetzung. Ihr könnt das gerne mitlesen oder auch einfach zuhören, euch das innerlich vor Augen malen, was dort passiert. Manchmal höre ich gerne Evangelium-Texte einfach zu, schließe die Augen und gucke, was ich dabei sehe. Aber macht mal so, wie ihr denkt. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort der Jakobsbrunnen. Weil nun Jesus müde war von der langen Reise, setzte er sich dort an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde, etwa 12 Uhr mittags. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da sagt die samaritische Frau zu ihm: Wie erbittest du als Jude von mir etwas zu trinken? Ich bin doch eine samaritische Frau. Denn die Juden haben keinen Umgang mit Samaritern. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der jetzt mit dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau sagt zu ihm: Herr, du hast doch gar keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Wo hast du denn das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser hier trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben hineinquillt. Ich lese diesen Satz nochmal. Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, das Wasser wird in ihm zu einer lebendigen Quelle werden, von lebendigem Wasser, das in das ewige Leben quillt. Die Frau sagt zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus sagt zu ihr: Dann geh hin und rufe deinen Mann und komm wieder hierher. Die Frau antwortet und sagt: Ich habe keinen Mann. Da sagt Jesus zu ihr: Das hast du richtig gesagt. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt gehabt hast, das ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf diesem Berg dort angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Da sagt Jesus zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem noch auf jenem Berg den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde ist gekommen, ja, sie ist jetzt da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da sagt die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Erlöser, der bei euch Christus genannt, Messias genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns das alles verkündigen. Jesus sagt zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner etwas: Was willst du oder was redest du da mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen. Sie lief in die Stadt und sprach zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser wohl der Erlöser, der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Das ist eine sehr lebendige Geschichte, wie ihr merkt. Da passiert viel, ja, da kommt sehr viel vor. Und es knüpft an bei diesem großen Lebensdurst, dem Durst nach Vitalität. Heute sagen Gesundheit, Hauptsache gesund, ja, Gesundheit ist ein sehr hoher Wert, aber Vitalität ist mehr als Gesundheit. Und wir erleben, wenn im Frühling zum Beispiel die Natur aufbricht, oder meine Frau und ich, wir waren jetzt 3 Wochen an der Nordsee, wenn das Meer richtig losgeht dort, dann merkt man, was für Kräfte dort in der Natur sind. Es ist unglaublich. Und was für Kräfte auch im Menschen sind, im Menschsein liegen. Kräfte. Und wenn diese Kräfte weniger werden, wir haben das vorhin ja nochmal gesungen, wenn am Ende die Tage kommen, ja, und die kommen garantiert, wo wir sagen, naja, ich war früher schon mal kräftiger. Ja. Wo die Kräfte nachlassen, dann wird die Sehnsucht deutlich, ich möchte das alles zusammenhalten. Man möchte mehr Lebensqualität haben. Wie viele Menschen essen heute lauter vitales Zeug und man macht alles Mögliche, damit die Vitalität im Leben erhalten bleibt. Sport und all diese Dinge, das ist wunderbar. Ich bin überhaupt nicht dagegen. Man kann alles Mögliche tun. Und doch ist es so, wenn wir uns herausputzen, wenn wir sagen, wir machen einen Jungbrunnen oder wie auch immer, dann müssen wir merken, okay, es gibt auch ein Ende in unserem Leben. Und dieses markante Datum unseres Sterbens stellt so vieles in Frage. Ein Theologieprofessor, bei dem ich studierte, der hat das mal so ganz lustig gesagt zu uns, hat gesagt, liebe Freunde, wir heißen alle Jünger Jesu, aber wir werden deshalb nicht jünger. Wir werden älter. Ja. Nun, Jünger Jesu heißt, Lernende zu sein. Und dann hat er noch was zugefügt. Er war immer für seine drastischen Worte, ähnlich wie Luther bekannt, gesagt, auch wer immer nur Salat frisst, muss mal ins Gras beißen. Das haben wir dann auch verstanden. Wobei gegen Salat nichts zu sagen ist. Also die einen meinen, wenn sie ganz viel Salat essen, leben sie länger. Kann sein, ich weiß es nicht. Die anderen sagen, ich muss mich ganz viel bewegen. Aber es gibt eine zunehmende Zahl auch von jüngeren Leuten, die sagen, es ist mir zu stressig. Immer ist alles diszipliniert. Mein ganzes Leben ist eingefangen in Disziplin. Ich muss das machen, ich muss mich gesund ernähren, ich muss noch spirituell drauf sein, ich soll viel beten, ich soll dies machen, ich soll das machen. Ich möchte einfach nur schaukeln. Ihr kennt vielleicht dieses Motto, gibt's, ich gehe schaukeln, heißt das, ja. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Motto kennt, war vielfach so in Zeitschriften zu sehen, als Synonym für diese Generation, die sagt, ich will einfach mal rumschaukeln. Und eine unserer Mitarbeiterinnen sagte, als ich in Urlaub war, was machst du? Ja, ich gehe und sitze. Ich setze mich auf die Schaukel. Erstmal eine Woche. Und dann fange ich an zu schaukeln. Das ist die extremere Form von Ausruhen. Ja. Sich einfach ausklinken wollen. Man sucht eigentlich das Leben neu in der Stille, in der Abstinenz. Und es gibt manche, die sich aufgrund dieser vielen Anforderungen auch, wir haben das gestern nochmal uns bewusst gemacht, die ganzen Klimaveränderungen, die Nichtregierbarkeit von vielen Nationen, auch in Europa, wo man merkt, was machen die da? Ja, man sieht das im Fernsehen und sagt, ich möchte da mal reingehen, ich könnte nicht mal regieren. Ja, da sind Systemfehler drin anscheinend. Und wir merken das alle und keiner weiß die Lösung richtig. Und dann entstehen Wutbürger, ihr kennt das, die gehen auf die Straße und sagen, ich will das nicht, ich will was anderes, aber was denn? Starken Mann, starke Frau soll uns retten. Wer bringt uns denn Kraft? Wer gibt uns Vitalität? Dieses Nachdenken über, es ist alles so mühsam, wie diese Frau mittags zum Brunnen geht. Wahrscheinlich war sie in der Bevölkerung nicht ganz so beliebt. Und wenn wir das lesen, sie hatte 5 Männer, dann sagen wie viele, naja, das war ein Flittchen. Nein, das war kein Flittchen. Das war damals so, dass die Frauen gar kein Recht hatten auf Scheidung. Die Männer durften sich scheiden lassen. 5 Männer hatten sie verlassen. Und der, mit dem sie jetzt zusammen war, wollte sie nicht heiraten. Die war also zutiefst verletzt. Und sie hatte gar keinen Schutz mehr. Deshalb ging sie in der prallen Mittagssonne zum Brunnen. Die Normalen gingen abends zum Brunnen. Oder früh morgens. Was heißt normal? Viele leben in tragischen Lebenssituationen und sie kapseln sich ab. Und deshalb gibt es heute auch zunehmend Menschen, die sich wie Nihilisten verstehen. Entschuldigt, wenn ich euch ein bisschen Philosophie heute mal zumute. Die Philosophie des Nihilismus kommt teilweise schon in der Bibel im Anklang vor. Eigentlich ist doch alles vergeblich. Es ist alles umsonst, was wir hier machen. Die ganze Mühe, ja, so iss und trink, sei fröhlich, hol alles raus aus dem Tag, mach, was du willst, leb deine Leidenschaften, hol alles raus, was das Leben noch gibt und kümmere dich nicht um den Rest. Mach dir doch keinen Kopf. Alles ist vergeblich, ist eine Form von Nihilismus. Und die anderen sagen, ach, wenn es sowieso vergeblich ist, ich will auch nicht mehr leben. Die Zahl der Suizide nimmt zu und interessanterweise in den Wohlstandsstaaten. Man fragt sich, warum? Wie kommt das eigentlich? Wo finden wir Leben? Und wenn man nun fragt, gibt es ein Leben auch nach diesem Leben? Und das ist die Kernfrage, die uns in der Philosophie, aber auch in der Theologie umhertreibt. Das ist die Kernfrage des Lebens. Wenn du alles aus dem jetzigen Leben rausziehen musst, dann wird mit jedem Tag deines Lebens das Leben schlimmer. Denn du hast nicht mehr so viel über. Es wird immer weniger. Und deshalb musst du zerren und zerren und machen. Was will ich noch alles machen? Ich muss noch eine Weltreise machen. Es gibt die Löffellisten. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich habe schon mal mit 60 habe ich meine erste Löffelliste gemacht. Auf einer Löffelliste schreibt man auf, alles, was man in dieser Welt noch mal machen möchte, bevor man den Löffel abgibt. Also, das heißt, bevor man stirbt. Ja? Löffelliste. Und haben wir schon aufgeschrieben, was für ein Land wollen wir nochmal reisen und wen sollten wir unbedingt nochmal besuchen und was weiß ich, was man so alles so denkt. Was möchte ich gerne mal essen, was ich noch nicht gegessen habe. All solche komischen Sachen kann man da aufschreiben. Ja? Ist auch mal interessant. Aber es kann sein, dass der Tag meines Todes heute ist, morgen ist. Ich habe euch gesagt, ich lebe mit dem Bewusstsein. Jeden Tag, wenn ich aufwache, sage, Herr, es könnte mein letzter hier sein. Man lebt konzentriert. Ich sehne mich nicht zurück nach den Tagen, wo ich das nicht gedacht habe. Es sind konzentriertere Momente des Lebens. Und man lässt nichts anbrennen so. Nun, es gibt Menschen, die sich austoben und solche, die sich sehr, sehr stark disziplinieren. Dieser Text spricht nun von diesem Lebensglück, das in Ewigkeit hält. Einer Vitalität, ein Leben, das sprudelt, ein Lebenselixier, würde man im Mittelalter gesagt haben, was über den Tod hinaus sprudelt. Davon ist hier die Rede. Und viele Menschen, auch gerade in den neuen Bundesländern, sehnen sich danach. Ihr wisst das wahrscheinlich besser als ich. Es gibt statistische Untersuchungen dazu, von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin. Dort ist ein Freund von mir, der dort mitarbeitet, Michael Utsch. Und sie haben über Statistiken gemacht, wie viel Prozent der Bevölkerung sonntags morgens in eine Kirche gehen, in eine christliche Kirche, gar nicht in eine christliche Kirche, und wie viel Prozent der Bevölkerung aus den neuen Bundesländern sonntags morgens regelmäßig einen esoterischen Kreis aufsuchen. Was ist ein esoterischer Kreis? Das sind Menschen, die sagen, es gibt eine unsichtbare Welt, es muss sowas geben wie was Göttliches und wir wollen mal gucken, wer das ist. Mal ganz schlicht gesagt. Also sie sind nicht im klassischen Sinn religiös, aber sie bezeichnen sich oft auch als Agnostiker manchmal, aber sind religiös interessiert. Zum Beispiel Gregor Gysi bezeichnet sich als Agnostiker und sagt, ich bin nicht ungläubig, ich bin Agnostiker. Das ist interessant. Ein Suchender, ein Gottsuchender. Und die Zahl der Gottsuchenden in Deutschland nimmt radikal zu. Die Zeit, wo man sagt, Rationalismus, also alles, was man denken kann, gibt es nur, die Zeit hat schon lange ausgedient. Manche Naturwissenschaftler sind noch in dem Glauben, dass es nur das gibt, was sie verstehen. Das ist ein bisschen wenig. Bei uns in der Gemeinde ist Werner Geth, ein Physiker, der vielleicht einigen bekannt ist. Wir schätzen uns sehr und ich sage, Werner, du bist ein guter Physiker, erzähl du mir doch mal, wie ist nach deiner Einschätzung, was habt ihr Physiker denn bis jetzt von dieser Welt erforscht? Wie viel Prozent? Was schätzt du? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich sage, ja, das weiß ich, deshalb stelle ich sie dir ja auch. Ja, sagt er, der Begründer der Physik hat gesagt, was wir erkannt haben, ist ein Tropfen im Ozean. Ich sage, naja, das ist nicht viel. Heute seid ihr doch schon ein bisschen weiter. Ja, sagt er, also wenn ich es einschätzen würde, vielleicht sind es 8-10%. Aus diesem, was Physiker, Wissenschaftler erkennen, aus diesen 8-10%, und mögen es 20 sein oder 30, leitet man ein ganzes Verständnis des Lebens ab? Da muss man doch sagen, Leute, seid ihr noch klar im Kopf? Nun, das hört sich jetzt arrogant an. Ich sage das als Geisteswissenschaftler. Wir haben auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Da gibt es alle möglichen Denkfiguren, die abstrus sind. Abartig. Also wir suchen danach. So ist diese Frau auf der Suche nach Leben. Und wir glauben, dass es diesen einen Gott gibt, der die Quelle des Lebens ist. Und dieser Gott hat den Namen Jesus. Es gibt keine andere Quelle dieses Lebens. Es gibt Rinnsale, aber die Quelle hat den Namen Jesus. Von ihm fließt alles her. Leben, Kraft, Heilung, Trost, Wahrheit, Energie und Freude. Wir haben das gestern gelesen aus dem Kolosserbrief. Alles ist durch ihn und für ihn und zu ihm hin, also mit der Sinngebung geschaffen. Auch du, ob du das glaubst oder nicht, das ist ein Statement der Bibel. Wenn man das hört, ist das zunächst erstmal herausfordernd. Nun, wie kommt man an diese Quelle ran? Damit beschäftigt sich dieser Text. Und das ist der Ort Psycha, wir haben das gehört. Ich will jetzt assoziativ auslegen. Das heißt, ich nehme Stichwörter aus diesem Text und anhand dieser Stichwörter gebe ich uns ein paar Gedanken. Das erste Stichwort ist das Stichwort Eimer. Eimer. Ja? Du hast keinen Eimer, heißt es da. Wenn wir sagen, alles ist im Eimer, heißt es, okay, das dauert nicht mehr lang. Ja? Da ist alles kaputt. Und dieser Eimer, der hier angesprochen wird, du hast kein Gefäß. Wie kriegst du das denn? Wie kommst du ran? Wie kannst du diesen Lebensgrund, diese Quelle, von der ich versucht habe, hier zu sprechen, die ganze Zeit, die Quellen, wie kannst du das hochkriegen, dieses Wasser? Und ich will euch drei Eimer erzählen, die in den Religionswissenschaften, nehmen wir die mal alle, also in den unterschiedlichen Religionen, immer wieder versucht werden zu benutzen. Der erste Eimer ist der Eimer der Ethik, das heißt deines Lebenswandels. Das heißt im Klartext, nehmen wir mal das jüdische Modell, wenn du ordentlich lebst, so wie Gott sich das vorstellt, dann segnet Gott. Nach dem Motto, mach das alles ganz genau, wie Gott das sagt. Bete am richtigen Ort an, heb die Hände hoch genug, wenn du betest. Mach dies, mach jenes, erfüll all das, was Gott von dir erwartet. Und dann wird er dir begegnen. Man nennt das in der Theologie, das ist der Tat- Ergehenszusammenhang. Komisches Wort, aber wenn ich etwas tue, dann wird Gott darauf reagieren. Wenn ich lieb bin, ist er lieb. Wenn ich böse bin, ist er auch böse. Hoffentlich seid ihr noch mit mir. Wenn du weiter diesen Gedanken denkst, sagst du damit, dass du über das Wesen Gottes bestimmst. Dass dein Verhalten das Wesen Gottes sozusagen geradezu manipulieren könnte. Ich mache was ganz Böses, mir vor kurzem jemand erzählt, damit Gott auch endlich mal aufhört. Ich mache ihn damit kaputt. Aber du kannst Gott nicht kaputt sündigen. Du kannst seine Liebe nicht kaputt sündigen. Gott ist Liebe. Gott ist Gerechtigkeit. Das heißt, wir sind nicht lieb, damit er lieb ist, sondern wir sind lieb, um es schlicht zu sagen, weil er uns liebt. Das ist was anderes. Alle unsere Ethik, mein Verhalten, ist eine Antwort auf seine Liebe zu mir. Jeder, der das anders versucht, wird damit nie an diese Quellen des Lebens kommen. Nun, das ist ein wesentlicher Punkt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, heißt es im Epheser 1, Vers 3, der uns gesegnet hat mit jeglichem Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Ich will uns noch ein paar Gedanken mitgeben jetzt zu diesem Text und dann wollen wir auch zum Abendmahl kommen. Ich hatte das Stichwort Eimer rausgesucht. Und wie kommt man an diese Quelle ran, was man so tut? Viele also denken, dass unser Verhalten darüber entscheidet, dass diese Quelle sprudelt. Und da sage ich, nee, das ist ein Irrweg. Zweites Irrweg, es ist der Eimer der Erkenntnis. Nach dem Motto, ich muss doch begreifen, warum dieses Wasser lebendig ist. Im Klartext, ich muss Gott doch begreifen können. Ich muss ihn verstehen. Alles, was ich nicht verstehe, gibt es nicht. Nun, wenn jemand das sagt, ist es ein Zeichen dafür, dass er nicht viel denkt. Denn jeder, der nachdenkt, weiß, dass du diese Welt nicht begreifen kannst. Das versteht jeder. Wenn es nur das gibt, was wir begreifen können, dann ist das eine... Ich sage das oft auch den Freunden, die so unterwegs sind, ich halte das für naiv. Es gibt sehr viel mehr als das, was wir begreifen können. Und viele, die so ganz rationalistisch... Ich bin überhaupt nicht gegen die Ratio, gegen den Verstand... Ganz im Gegenteil, aber er muss seinen Platz haben.
Da habe ich eine Frage.
Ja?
Naiv. Habe ich übersetzt als kindlich. Aber kindlich ist viel mehr als beschränkt.
Ja, naiv meine ich jetzt als...
Also ich würde sagen beschränkt.
Beschränkt oder einseitig, ja? Ich will es mal so sagen. Ist eine einseitige
Sicht. Naiv ist nicht ein Geschenk, weil naiv, also kindlich, ist voller Fantasie für meine Kinder.
Also das hat es in der Theologiegeschichte gegeben, der Deismus, so nennt sich das. Also alles muss im Einklang sein mit dem, was wir verstehen. Und dann reduziert sich das natürlich. Ich verstehe nicht, was ein Engel ist. Und trotzdem glaube ich, dass es Engel gibt. Ich verstehe auch nicht, warum es einen Teufel gibt und trotzdem weiß ich ziemlich genau, dass es einen Teufel gibt. Und ich weiß auch genau, dass es Gott gibt. Ja. Ich habe eine Gewissheit dazu bekommen. Und diese Gewissheit bekommt man nicht, indem man nur die Erkenntnis auf das Denken konzentriert. Das ist der Punkt. Sondern es ist viel mehr. Ein dritter Eimer, jetzt wird es noch interessanter, ist der Eimer der Spiritualität. Und sagt man, was ist das? Also hier das Stichwort Anbetung. Die Leute, die sich in den esoterischen Kreisen zusammenschließen, Anbetung ist etwas, was du im Mittelpunkt stellst und sagst, davon hängt mein Lebensglück ab.
Fußball für viele deutsche Frauen und Männer inzwischen ist der Fußball sowas wie ein Gott. Ja, wenn die Mannschaft verliert, ist die ganze Woche erstmal gelaufen. Ja. Bist du andepressiviert. Ja. Dann geht das erstmal nicht. Ja. Und andere haben ihre Familie in den Mittelpunkt gestellt. Hauptsache Familie, 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 Familie hin und her. Ja, was ist aber, wenn du keine Familie hast? Bist du dumm gelaufen. Ja. Hauptsache Gesundheit, Gesundheit. Alles dreht sich um Gesundheit. Die haben unterschiedliche Anbetungsorte, Zentren. Und diese Form auch von Spiritualität bei den Esoterikern, was weiß ich, ich will die ganzen unterschiedlichen Schichten da gar nicht beleuchten, ich akzeptiere sie, die Esoteriker, wenn man sie so in Sammelverband mal nimmt, und die vielen Leute, die religiös interessiert sind, das sind heute die religiös Suchenden. Wir haben vorhin die Bilder von eurer Stadt gesehen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Menschen in Nordhausen zu Kirchen gehören. Weißt du das?
Nicht genau. Also irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent.
Ja.
Ich weiß nicht genau, aber 9 Prozent war mal.
Ja. Also Halle hat, glaube ich, 10 Prozent gehabt, hat es aber nicht mehr. Also es ist schon, wir sind eine Minderheit. Wir haben die zunehmenden Leute aus anderen Religionen. Wir haben in Deutschland viele Muslime. Wir haben eine zunehmende Zahl von Buddhisten, bekennenden Buddhisten. Die sind nicht so organisiert, aber es gibt in Deutschland weit mehr buddhistische große Zentren als baptistische Kirchen. Ja. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist doof. Ja. Aber trotzdem sind das Menschen, die nach Gott suchen vielfach. Und wir können mit ihnen ins Gespräch kommen. Und ich respektiere auch, wenn Menschen einen Glauben haben, ich will wissen, was ihnen der Glaube bringt. Wenn ich mit einem Buddhisten spreche und der sagt, wie begeistert er davon ist, dass er in immer mehr Gelassenheit reinkommt, finde ich das toll. Ja? Aber ich möchte niemals mit ihm tauschen. Ich sage, wie betest du denn? Sagt er, ich bete nicht. Beten könnt ja nur ihr. Wir meditieren. Wir suchen das Göttliche im Leben, in uns. Und das müssen wir uns bemühen. Wir müssen immer tiefer gehen. Und ich sage, ja, aber mein Gott spricht mit mir. Ist das nicht cool? Ja. Was sagt er denn? Ich sage, eine Menge. Ja. Und er hat Gefühle. Wir haben ein Gegenüber, wenn wir beten. Gott hat sich offenbart. Also auch die Anbetung, wir können aber anknüpfen, ähnlich wie Paulus das getan hat, als er in Athen war mit den vielen Altären, die da waren. Ihr kennt die Geschichte vielleicht, wie er da rumgegangen ist und sagt, ja, ihr betet ja viele Götter an. Ihr seid ganz schön fleißig, religiös unterwegs. Ach, hier ist ein Altar für einen unbekannten Gott. Ich erzähle euch von dem. Er hat das andere gar nicht thematisiert, sondern einfach von Christus gesprochen. Und so ist auch unser Zeugnis für Christus wichtig. Es wird immer wichtiger. In Nordhausen leben wie viele Menschen?
40.000.
Also gehen wir mal davon aus, dass 4.000 irgendwie eine Beziehung zu Gott und zu Jesus haben. 36.000, was machen die? Vielleicht sind es 7.000 oder 8.000 Menschen, die wirklich Gott suchen. Ohne dass sie es so sagen. Manchmal haben sie die Frage nach dem Sinn im Leben. Sie schöpfen, sie sind erschöpft, weil sie immer nur zum Brunnen gehen und Wasser schöpfen. Und nie an das lebendige Wasser. Nun, das ist mein nächstes Stichwort. Wasser. Was ist das für Wasser? Jesus sagt, ich bin es, der mit dir redet. Ich bin der Erlöser. Ich bin der wahre Gott. Ihr kommt aus dem Iran. Im Iran ist der muslimische Glaube verhältnismäßig stark. Ja? Ich vermute, ihr kommt aus muslimischen Familien. Ja? Ja. Und wir haben in der Gemeinde auch viele, die aus muslimischen Familien kommen. Und für die ist zum Beispiel die Frage, ja, ist das denn ein Gott? Ihr habt doch drei Götter. Vater, Sohn und Geist. Und das ist für einen Muslim echt eine Klippe zu nehmen. Dann kann man sagen, okay, du hast doch einen Geist, eine Mitte. Du hast eine Seele, ein Herz, eine Psyche. Du hast einen Körper. Aber du bist eine Person. Das ist eine Hilfe, das zu verstehen. Dass Gott ist eine soziale Einheit. Sozial heißt, es ist viel mehr, aber eine Einheit. Es ist ein Gott. Und er äußert sich als Vater, als lieber Vater. Die Anrede Gottes als Vater ist nicht typisch für Christen. Sie sollte typisch auch für Christen sein, aber im Judentum ist das durchaus auch gängig. Selbst auch, ich glaube, im Islam gibt es das auch. Allah, ja, das Väterliches. Also das ist ein Anknüpfungspunkt, Gott der Vater, der Fürsorgende, derjenige, der uns kennt durch und durch und der uns liebt. Und dieser Vater aber, den kannst du am klarsten erkennen in Jesus. Das ist interessant, als Jesus sich fertig macht mit seinen Jüngern und sagt, ich komme jetzt langsam zum Ziel, da erklärt er ihm viele Dinge nochmal und sagt, ich gehe jetzt zum Vater. Und dann unterbricht ihn Philippus, sein Jünger. Und Philippus war vielleicht so ein bisschen so ein kritischer Begleiter, muss man so zu sagen. Ja. Er hat manche Fragen gestellt, die andere nur heimlich gedacht haben. Und er hat gleich gesagt, Jesus, zeig uns doch den Vater. Und dann ist Jesus fast erschrocken, ihr könnt das nachlesen, Johannes Kapitel 14, sagt, Philippus, so lange bin ich jetzt mit euch unterwegs, du hast es immer noch nicht verstanden. Wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater und ich sind eins. Er hat das immer wieder vorher erzählt, alles, was ich euch sage, empfange ich vom Vater. Der lebt im Vater, mit dem Vater. Also, der Erlöser ist der Vater. Johannes 14, Vers 9 bis Vers 10 nachzulesen. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Es ist nicht eure Ethik. Ich bin die Wahrheit, es ist nicht eure Erkenntnis. Und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Deshalb brauchen wir diesen Jesus. Und es ist richtig, wenn wir in unserem Gemeinden, in unserem Christsein uns immer wieder auf Jesus fokussieren. Darauf uns ausrichten. Jesus ist der Schlüssel. Und in der Offenbarung lesen wir, ihm sind die Schlüssel gegeben für das Himmelreich. Er ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der ganzen Welt trägt. Jesus hat nicht nur deine Sünde und meine Sünde getragen und vergeben. Er hat alle Sünde dieser Welt ans Kreuz geschleppt und ist dafür gestorben, hat sein Leben hingegeben. Und deshalb, wenn ich einen Menschen sehe, wir haben das vorhin, dieses Lied als bei einer Präsentation, ich sehe die Wege, ich sehe die Menschen. In Hannover damals, als ich Pastor in Hannover war, hatten wir, jeder, der schon mal in Hannover war, da gibt es diese Unterbahnhof, das heißt Passarelle. Es wurde damals gebaut und da unten traf sich die Szene. Drogenszene, Alkoholiker, Obdachlose, wir würden sagen Verlorene. Ja. Und ich kriegte Besuch von einem katholischen Freund, der einer bestimmten Bewegung, evangelistischen Bewegung, zuzählt. Ein sehr tiefgläubiger Mann. Er sagt, ich möchte mal wissen, wie ihr diese Leute seht. Führ mich doch mal in die Passarelle. Wir gingen dahin, es war spät abends, und da saßen die auch in kleinen Gruppen, und man sah, wie sie sich die Spritzen setzten. Einige waren besoffen, und haben uns angepinkelt, hätte ich fast gesagt, und angegrölt, wo seid ihr, der wollte auch was haben, und so. Es war richtig unangenehm. Und dann sagt er zu mir, was siehst du? Ich sage, ich sehe hier Menschen, die verloren sind. Ich sehe Menschen, die sich selbst nicht mehr schätzen. Ich sehe Sünde. Sagt er, ja, wir von der Fokularbewegung, so heißt die Bewegung, Feuerbewegung, wir haben uns angewöhnt, über jeden Menschen, den wir sehen, sehen wir ein Kreuz auf der Stirn. Ich sage, warum? Weil wir in jedem Menschen einen geliebten Gottes sehen. Das hat mich damals ganz tief beeindruckt. Wenn du jemanden nicht mehr liebst, kannst du ihn nie erreichen. Kannst du ihn auch nicht prägen. Wenn du deine Kinder nicht mehr liebst, kannst du so viel an ihnen herumziehen, wie du willst. Und du kannst es sogar Erziehung nennen. Aber du wirst sie nie mehr beeindrucken. Wenn du die Gemeinde nicht liebst, wirst du sie nie erneuern können, formen können. Menschen, die du innerlich ablehnst, wirst du mit dem Evangelium nicht erreichen. Das ist wichtig. Also, er ist der Erlöser der ganzen Welt, dieser Herr. Und der Geist, Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, heißt es da. Viele sagen, darf man zum Heiligen Geist beten? Ja, sag mal, wo sind wir? Wir stehen in der Bibel, Gott ist Geist. Es ist eine Einheit. Du kannst doch nicht beten und sagen, also Vater im Himmel, ich spreche jetzt dich an. Du bist der wirkliche Chef. Und Jesus, du bist dabei. Und der Geist, du hilfst mir. Nein, es ist eine Einheit. Egal, ob du Vater sagst, ob du Jesus sagst oder Geist, es ist ein Gott, den wir ansprechen. Aber wir brauchen den Geist, um ihn anzubeten. Ohne den Geist Gottes sind wir verloren religiös. Das heißt, eine Erfüllung mit dem Geist, sich öffnen. Ich lebte viel, in unserer Gemeinde war es viele Jahre und gesagt, wir sind nicht gegen den Geist, wir sind offen für den Heiligen Geist, heißt das dann immer. Ich sage, ja, offen für den Heiligen Geist ist schön, was heißt das konkret? Wir wollen ihn willkommen heißen. Wir dürfen darum beten, dass er in unserer Mitte ist. Und wie wird das nun in uns zum Leben, indem wir trinken? Das ist mein letztes Stichwort, das ich kurz erwähnen will, bevor wir gleich das Abendmahl feiern. Hier sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Mit jedem Abendmahl werden wir uns dessen bewusst. Dieser Christus lebt in mir. Ich nehme ihn auf. Er ist Teil von mir. Das ist nicht nur ein, ich nehme mal das Tuch ab, ihr solltet mal diese Gefäße schon mal sehen, es ist nicht nur ein Symbol, aber jetzt machen wir das auch noch, weil Christen das so machen, nein, es ist ein Geschehen. Wenn wir das Abendmahl bewusst im Glauben zu uns nehmen, wir können das unterscheiden, dass das kein Frühstück mehr ist, hoffentlich. Wir nehmen es zu uns und sagen, ich nehme von diesem Brot jetzt und werde Teil des Leibes Christi. Mein ganzer Leib gehört Jesus. Mein ganzes Leben. Das heißt das. Und ich trinke aus dem Kelch und sage, ich lebe von deiner Vergebung, Herr. Wenn es die nicht gibt, wo soll ich denn hin? Will ich dich beeindrucken mit meinen guten Taten? Ist doch lächerlich. Ich lebe davon, dass Christus sein Leben für uns hingibt. Und das bezeuge ich damit. Nun, und wenn das passiert, je mehr wir uns dessen bewusst werden, der Geist hilft uns, erinnert uns dabei beim Mahl. Jesus sagt, nehmt es, das zu meiner Vergegenwärtigung, dass er euch das klar macht. Ich bin da drin, gegenwärtig, in so einem Sakrament. Du sagst, ja, bin ich gut genug? Habe ich noch eine Sünde irgendwo? Ja, vielleicht hast du alles schon mal abgegrast und sagst, ist schon mal alles gut. Aber der Herr sieht dich noch tiefer. Dieses Mal brauchen Sünde. Deshalb hat Jesus sein Leben gelassen. Nicht für die Perfekten, die brauchen das nicht. Und das ist ein wunderbarer Zugang zu diesem Leben. Und dann, Jesus erzählt so viel über diese Quelle. Und ich will euch das nochmal sagen, damit schließe ich dann auch. Er schreibt zum Beispiel, dass diese Quelle in uns sprudelt. Die hört nicht auf. Ich hatte euch ganz am Anfang von dem alten Bruder Reschke erzählt, der starb. Und aus diesem sterbenden Mensch guckte so viel Leben, so viel Vitalität. Da sprudelte es hervor, obwohl er seine Augen kurze Zeit später schloss. Dieses Leben meine ich. Oder Jesus hat das gesagt, Johannes hat das wiedergegeben, Kapitel 7. Wer an mich glaubt, wer in dieser Beziehung mit mir lebt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers. Und dann führt Johannes dazu, das hat er gesagt in Bezug auf den Heiligen Geist. Ich sitze viel in Wartezimmern, weil ich oft zum Arzt muss, ja, oder will. Ich muss doch ja nicht hin, ich gehe da hin. Und da sitzen ja Leute, die alle lesen, was Königin Beatrix gerade macht oder sonst was, die in den Zeitschriften kommen da rum. Das ist langweilig. Und ich habe meine Wartezeiten im Leben sind immer Zeiten, wo ich Leute nass mache. So sage ich das immer. Ich gucke mich um, wer sitzt da? Und dann fange ich an, still zu beten. Manchmal gucke ich den Leuten in die Augen und denke, was will der von mir? Aber ich segne sie dabei. Ich sage, Herr, du hast doch gesagt, von mir sollen Ströme des lebendigen Wassers fließen. Fließ zu diesen Menschen, die sind alle krank. Herr, die brauchen dich. Die brauchen nicht nur den Arzt, die brauchen dich. Ja. Und ist das Wartezimmer für mich so ein Segnungsort geworden. Manchmal habe ich schon überlegt, ich würde auch gerne mal ins Wartezimmer gehen, ohne dass ich den Arzt sehen muss. Einfach als Segnungsort. Ja? Ist doch ein schöner Platz, wo viele Menschen einfach nur warten. Ja? Oder wenn ich am Bahnhof warte und so. Also einfach diese Wartezeiten sind meine Orte. Und sie sagen, ich mache sie nass. Vor der Kasse, beim Lidl oder so, lange Schlange, alle haben keine Zeit, natürlich. Keiner ist in Lidl gegangen, um vor der Kasse zu warten. Ja. Und du stehst und sagst, oh, ich muss die Kinder abholen, ich muss diesmal. Ja, okay, Leute, erstmal, jetzt mache ich euch nass. Ja, Segen komme über euch, Frieden, die Kassiererin, oh Herr, segne sie. Was für eine Frau, wie viele Dinge zieht sie da übers Band? Keiner guckt sie an. Oder nur wenig. Ja. Müssen wir darauf achten. Kaum einer sagt zu der Kassierer, hallo, Sie machen einen guten Dienst. Das mal erlebt, da bin ich zum Lidl. Manchmal, wenn ich einkaufen gehe, sage ich, Herr, soll ich irgendwas, treffe ich jemanden, soll ich ein Segenswort mitnehmen? Und Gott sagt, ja, nimm dieses kleine Lamm mit. Das war so ein Lamm, wo man reinkriechen konnte, für kleine Kinder. Und schenke es der Kassierer dann nicht so. Ah, es wird aber komisch werden. Ob ich doch nicht. Versuch's mal. Ich ging da hin, dann legte ich das Lamm aufs Band. Ist nicht von uns. Ich sage, nee, ist nicht von Ihnen. Ja und? Ich möchte Ihnen das schenken. Hä? Ich sage, ja, das ist ein kleines Lamm. Da muss man so reinfassen. Ja, ich kenne das. Warum schenken Sie mir das denn? Ach, das soll Sie daran erinnern, dass Jesus ein guter Hirte für Sie ist. Da fing sie an zu weinen und ich sage, es soll ein Gruß von Gott sein. Also manchmal, solche Dinge gehören auch dazu. Lebendiges Wasser. So, und nun wollen wir miteinander das Abendmahl feiern und ich denke, dass wir im Anschluss an das Abendmahl noch mal eine Zeit haben, wo wir auch austauschen, was wir, wie wir Christus erleben können, wie wir die Quelle erleben. Wir singen dann noch mal, aber jetzt würde ich sagen, habt ihr noch ein Lied zum Abendmahl? Ja? Gut, und dann feiern wir das ab.